nicht und alles geplant haben. Wenn du mit Gott gehst, es geht alles ungeplant. Er plant es. Er ist der Vater, er ist der Weise, er ist der Mächtige, er weiß, was richtig ist und was falsch. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren, ich lade dich ein für morgen. Morgen um 11 Uhr ist Frauenbrunch. Wie heißt sie? Annelie. Annelie wird hier es leiten. Sie wird also Zeugnis geben. Sie wird von ihrem Leben erzählen, von der Führung Gottes erzählen. Und Anbetung wird sie leiten. Also ganz, ganz herzlich eingeladen. Bring ein bisschen was mit. Bring Freude mit und Freunde. Freude und Freude. Es wird bis etwa 13 Uhr gehen. Dann 19 Uhr wird das Thema sein. Fortsetzung von dem eigentlich. Warum durfte Satan den Petrus testen? Am Sonntag, wir werden Gottesdienst haben, kenne dich in der Gegenwart Gottes aus. Und dann am Mittwoch, wir werden wieder Gedanken haben, es geht jetzt in eine andere Richtung. Zungensprache ist ein Endzeitzeichen. Also über Zungensprache als Endzeitzeichen. Okay, sei getreu bis in den Tod. So steht es in der Bibel, in der Offenbarung Kapitel 2. So will ich dir die Krone des Lebens geben oder Jesus. Und das ist mein Leitmotiv heute. Jesus hat gesagt, selig sind die, die da Leid tragen. Sie werden getröstet. Also sei nicht so leidenscheu, sei nicht so zimperlich, sei nicht so ängstlich. Ja, was passiert jetzt? Was kommt dabei raus? Du profitierst, wenn du leidest. Also du musst mich ein bisschen verstehen. Und ich will keine Schwierigkeiten haben. Ich suche nicht und bete nicht, lieber Gott, lass mich leiden. Aber wenn ich drin bin, verzage ich nicht, für mich geht die Welt nicht unter, ich mache fröhlich weiter und sage, lass die Herzen immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, auch wenn die Sonne mal nicht scheint, die Sonne ist immer am Himmel da. Also die da Leid tragen, sie werden oder sie sollen getröstet werden. Wir sollen nicht auf das Leid schauen, hat Jesus uns gelehrt, so, sondern auf die Belohnung, was uns erwartet. Nach der Trübsal, nach der Drangsal, nach dem Kampf, nach dem Kummer, nach der Beengung, nach dem Übel, uns erwartet die Herrlichkeit Gottes. Also die da Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Das ist also dieser Leitmotiv. Und dann, wenn du viel Trost haben willst, mal in der Ewigkeit, wenn du große Belohnung haben willst, also dann sei nicht zimperlich und sag, lieber Gott, alles was gibt's, komm her. Also wir machen alles mit, so wie wir im Zeugnis gehört haben. Einfach noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Also die da Leid tragen, sie werden getröstet werden. Der Mensch wird durch Leiden gereinigt und geheiligt, ob du das glaubst oder nicht. Du verstehst das Leid nicht, weil wir in einer Leistungsgesellschaft drinstehen und wir sagen, pfui, ich will das nicht. Das ist vom Teufel. Aber es ist nicht vom Teufel, sondern Gott lässt manches zu in unserem Leben, weil er uns verbessern und veredeln will. Durch Leiden wird der Geist gereinigt, da wird der Charakter gereinigt, wird die Persönlichkeit abgeklärt. Also du wirst immer abgeklärter oder großzügiger oder wächst über dich selbst hinaus. Im Leiden wächst man. Je mehr du leidest, desto mehr wächst du. Verstehst du, um was es wirklich geht? Warum der Teufel kein sagt, hau ab, das ist nichts für dich, das ist von ihm das Leiden, also, und er versucht also dich wegzuziehen von den Segnungen Gottes. Das Leiden ist die Vorbereitung eigentlich für unsere kommenden Lebensaufgaben, denn wir sollen mit Christus regieren. Und wenn du so hörst, wenn ich so Königskinder, Prinzen höre, wie die ausgebildet werden, die werden getriezt, was das Zeug hält. Da wird das Optimal, das Letzte von ihnen verlangt. Und wir sind mehr als Prinzen und wir sind mehr als, was weiß ich, irgendwas Besonderes. Wir sind Königskinder, wir sind Gotteskinder. Also wir werden schon ganz schön getriezt, denn wir sollen Lebensqualität bringen. Jesus sagt, als der Paulus bekehrt wird durch Ananias in Damaskus, dann sagt, brauchst du keine Sorgen machen, lieber Ananias, ich werde ihm noch zeigen, wie viel er noch und was er noch leiden muss, damit Paulus wirklich Paulus wird. Paulus ist Paulus geworden, nicht am Anfang auf der Damaskusstraße. Nein, er ist so verwandelt worden zum heiligen Paulus durch das, was er gelitten hat. Satan hat mit Fäusten ihn geklopft und so weiter. Was da, lies mal 2. Korintherbrief, wenn wir da hinkommen. Das ist ja sein Tränenbrief, wo er sagt, also das und das und das habe ich erlitten und durchgemacht. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Was er anderen Christen angetan hat, das wird ihm jetzt angetan. Jetzt muss er spüren. Und er wird am Fleisch geheiligt. Durch Leiden wirst du am Fleisch geheiligt. Denn das sind die zwei Mächte, Geist und Fleisch, die streiten miteinander. Das Gute, das ich nicht will, das tue ich. Und das, was umgekehrt, mache ich es nicht. Leiden gehört zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Das ist erstmal eine Sache. Also das ist nur mal eine Sache, Aufarbeitung, warum man was macht. Wenn man gesoffen und gefressen hat und so weiter, muss man dann diese Konsequenzen tragen. Aber das ist nicht das wirkliche Leiden, der Grund des Leidens, sondern Leiden, dass du bestimmte Sachen hast, Handicaps hast, die du gar nicht verdient hast, die du gar nicht gesucht hast, aber die aufgebrummt worden sind, sind Vorbereitungen für deine Zukunft. Und ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss, welche Opfer er noch bringen muss, worauf er noch verzichten muss. Leiden sind immer eine Vorbereitung für etwas Größerem oder Größeres. Leiden ist immer Vorbereitung. Und wir wollen ja nicht immer Straßenfeger sein im Himmel oder irgendwelche Laufburschen. Nein, wir wollen König und Priester sein, wird Christus regieren. Wir wollen versetzt sein an himmlische Orte. Und da, ich will ihm zeigen, was du noch so alles durchmachen musst. Denk nicht, dass du bist jetzt in der Ausbildung, das ist jetzt alles. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Normalerweise, ich weiß nicht, wie es sonst hier ist, wenn man mit 52 in die Lehre geht. Wenn du mit 16 oder 18 oder 20 in die Lehre gehst, dann musst du zuerst mal Dreck putzen und Dreck aufräumen und diese ganze Drecksarbeit machen, was die anderen nicht machen wollen. Oder Laufbursche sein. So. Leiden ist immer eine Vorbereitung für was Größerem. Das eine lässt man, da gibt man her und dann bekommt man was Neues und dann wieder das Neue, hast schon, jetzt freut sich, endlich habe ich es, musst auch wieder hergeben. Also das ist Leiden schon, das ständiges Loslassen, ständiges sich verändern. Wir müssen lernen, mit Doppelbildern zu leben. So, wir sind nicht immer in der Sonne, wir haben auch manchmal Mondlicht, wir leben auch im Mondschein. Also nicht nur im Sonnenlicht und so, aber es ist das gleiche Licht, nur von der anderen Seite. Und so Leiden ist es eigentlich, das Leben zu betrachten von der anderen Seite. Das, was dem Fleisch gar nicht so schmeckt und gar nicht bekommt. Ich will ein paar Grundwahrheiten weitergeben, die mir geholfen haben. Oder manchmal lerne ich immer noch. Ich dachte, du hast das ausgelernt, aber du hast es auch nicht ausgelernt. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns jedem Einzelnen immer wieder, jeden Tag neu zeigt, was wir und noch erleiden können. Ich denke manchmal, Mensch, das ist jetzt alles Halleluja, Lob und Dank. Und ich das denke, jetzt ist alles, fängt wieder was Neues an, kommt was anderes. So, und zwei Mächte streiten sich um uns, das ist Gott und Satan auf der einen Seite, verstehst, die Liebe Gottes und dann der Druck, die Spannung und ja, die Wirklichkeit, die holt uns immer wieder ein. Wenn ich an das Buch Hiob denke, also ich mochte das Buch Hiob nie, aber ich muss damit leben, es steht in der Bibel, ist ein wichtiges Buch und so weiter. Das, der Hiob und die Endzeit, das passt so zusammen. Deshalb ich werde das nächste Mal Zungensprache und Endzeitzeichen nehmen. Aber Hiob gehört in die Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und was ist in der Endzeit los? Der Teufel. Leiden, Schwierigkeiten, Spannungen, Druck und so weiter. Leid muss man tragen, ertragen oder austragen. So wie eine Schwangerschaft. Austragen. Weißt du, Kinder, so süßen Babys, die sind süß. Aber bis die süßen Babys süß werden. Bis sie so nett sind. Und dann kommen die Wehen und was so alles kommt zu einer schwangeren Frau. Und so weiter. Bis die Sache abgeschlossen ist und alles abgewickelt und alles fortgetragen, ausgetragen ist. Und bis dann die Kinder groß sind. Man denkt jetzt, ja, so süßes Büblein oder Mädlein. Aber kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also es ist ständig permanent Leiden. Also du freust dich an den kleinen Kindern, das wirst glücklich und die werden größer und so weiter. Die wachsen und jetzt musst du weiter an der Sache bleiben, dranbleiben. Wir werden nie fertig. Wir lernen nie aus. Wir leiden nie aus. Lasst uns auch mal Leiden dazu nehmen. Leiden ist Lehre. Die Griechen sagten, Leiden ist Lehre. Also, auch wenn es nicht in der Bibel drin steht, Leiden ist Lehre. Das war bei den Philosophen so wichtig. Also wenn du ein Philosoph werden wolltest im griechischen Sinne, du musstest durchleiden, du musstest selber alles erlebt haben, selber durchgemacht haben, deine Erfahrungen weitergeben. Das ist Leiden. Erfahrungen machen. Nicht nur Kopfwissen und nicht nur gelesen haben. Gottes Wort sagt, sei getreu bis in den Tod, Offenbarung 2, Vers 10. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Durchhalten bis zum Schluss. Nicht nur, sobald du Leid siehst, wir neigen als Pfingstler, Charismatiker, uns an den Problemen vorbeizubeten. Lieber Gott, jetzt kommt wieder der Teufel, jetzt kommt wieder die Krankheit, jetzt kommt wieder die Seuche, jetzt kommt wieder die Not, jetzt kommt wieder der Mangel. Und dann versuchen wir da, oh Herr, nimm's weg. Aber ich lese nirgendwo in der Bibel, dass diese Dinge weggenommen werden. Wir in dem allen überwinden wir weit. Das ist ja ein Überwinderleben. Offenbarung 2, Vers 10, da heißt es weiter, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Du sollst furchtlos sein, dem Leiden, den Schwierigkeiten gegenüber. Du sollst dem Leiden ins Angesicht schauen und sagen, komm, wir fressen jetzt dich. Leiden, komm her. Riese, komm her. Wir fressen dich wie Brot. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Offenbarung 2, Vers 10. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Das ist an die Gemeinde. Damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Das ist also überschaubar. Das kannst du an 2 Händen abzählen. Die Bedrängnis, die du durchmachst, ist überschaubar. An 10 Fingern kannst du abzählen. Und dann erst zeige treu bis in den Tod. Also wir müssen eigentlich durch im Leiden sterben. Das, was der Johannes der Täufer sagt, als er Jesus getauft hat. In dem Augenblick, wo du dich mit Jesus abgibst, passiert das Gleiche, was mit Johannes dem Täufer passierte. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und das ist Leiden. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und dann heißt es hier als Schluss von Offenbarung 2, Vers 10, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Die meisten haben Angst, wenn sie das Leiden schon hören, irgendwie, wo es sich zusammenbraut und so weiter. Sie möchten dem Leiden entgehen oder sich vom Leiden schützen oder vielleicht Versicherung abschließen, dass sie ja nicht dahin kommen. Aber wir müssen durch das alles durch. Keiner will sich dem Leiden aussetzen und damit konfrontiert werden. Wir wollen alle davon nichts hören, aber wir haben alle. Wir müssen alle durchmachen, ob wir glauben daran oder nicht glauben, ob du betest oder nicht betest, ob du Kind Gottes bist oder kein Kind Gottes bist. Denn das Leiden machen alle Menschen durch. Das Kind Gottes hat nur Kraft, das besser in den Griff zu bekommen. Das hat den Heiland, das kann mit Gott rechnen oder wie auch immer. Und da heißt es, was Jesus sagte, die da leiden, sie sollen getröstet werden. Das Endresultat ist immer Trost, ein Happy End eigentlich. Sie sollen getröstet werden, die da Leid tragen. Der Heilige Geist, der warnte hier die Gemeinde in Offenbarung Kapitel 2, vor bevorstehende Leiden und so weiter. Satan wird euch versuchen, wird euch ins Gefängnis werfen. Was soll ich machen, wenn ich das alles weiß? In Jakobus, wir haben ja unsere Internet-Bibelschule oder auch unsere Bibelschule gehabt. In Jakobusbrief, das haben wir ja schon durchgenommen. Inzwischen kannst du noch nachschlagen. Darf ich das Leiden, behandle ich nochmal das Leiden. Kapitel 4, Vers 7. Und da heißt es, unterwerft euch Gott. Wenn ihr leidet, unterwerft euch Gott. Also, wenn Leiden auf uns zukommt, wir müssen nur eines tun, uns Gott uns unterwerfen. Und so weiter. Also, unterwerft euch Gott im Glauben, im Vertrauen. Überlasst euch Gott. Und dann, wenn du dich Gott unterworfen hast, dann widersteht dem Teufel. Wie gehe ich mit Leid um? Und ich will euch helfen, mit dem Leid umzugehen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich kämpfe ständig und seitdem ich Christ bin, habe ich damit immer nur zu kämpfen. Wie überwinde ich mein Leid? Also, unterwirft euch Gott. Das ist leicht gesagt als getan. Du musst nur sagen, Herr, du hast recht. Herr, dein Wille geschehe. Das ist sich Gott unterwerfen. Und dann widersteht dem Teufel. Und so weiter. Widersteht dem Ärger, widersteht der Angst, widersteht der Bitterkeit. Und dann wird er von euch fliehen. So steht es beim Jakobusbrief. Also, unterwirft euch Gott. Und dann widersteht dem Teufel. Und er flieht. Wenn du dich Gott unterwirfst, hat der Teufel an dir keine Macht mehr. Im Fall Hiobs, weißt du, wir können da die Schuld suchen, wer da schuld ist. 39 Kapitel werden darunter geleiert, wer da schuld ist beim Hiob. Vielleicht er selbst, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Weißt du, wer ist beim Hiob schuld an seinem Leiden? Überleg einmal. Versuch mal, deine Hausaufgabe zu machen. Wer ist schuld am Leiden Hiobs? Eigentlich, wenn ich Hiob lese, er war der heiligste Mann, den es überhaupt gab. Eigentlich, der Teufel sollte auf dem Hiob aufpassen. Hiob 1, Vers 8. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Hast du auf ihn gut aufgepasst? Ist dir was aufgefallen an ihm? Der Herr sprach, hast du gut aufgepasst, Acht gehabt. Aber soll ich euch sagen, was da los ist? Der liebe Gott hat Bock zum Gärtner gemacht. Der Satan sollte auf Hiob aufgepasst. Natürlich hat er aufgepasst. Aber nachher ganz schön gequält und gepiesackt. Und da heißt es weiter. Und dann sagt Gott, überleg einmal, der Hiob hat nicht, wie es heißt, vom Segen und Fluch in 5. Mose, der hat nichts Übles getan. Der hat sich an Gott gehalten, hat Gott vertraut, hat gebetet, der Opfer gebracht, sogar für seine Kinder vorsichtshalber. Und dann sagt Gott dem Bock, der zum Gärtner geworden ist, Satan, denn es gibt keinen auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Es gibt keinen Menschen. Guck mal, das sagt Gott über Hiob. Und Satan sagt, ja, liest mal Hiob 1, Vers 9 bis 12 und so weiter. Dann klagt und beschuldigt und sagt, ja, lieber Gott, du segnest ihn und du weißt gar nicht, was das für ein Schlingel ist, der Hiob. Du segnest ihn, der verdient das alles gar nicht. Der ist nur Christ. War er nicht, aber Israelit vielleicht, auch nicht. Der war weder Israelit noch Christ. Der war da einer, der also in den Tagen wahrscheinlich, wo Abraham lebte, irgendwo da im Orient lebte. Also er war weder das eine noch das andere, ein Mensch war er. Und Satan klagt Gott an. Ja, du segnest ihm und nimm den Segen mal weg. Und du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Ich wette, sagt der Teufel zum Hiob, zu Gott. Ich wette, dass Hiob dich verfluchen wird, wenn du deine beschützende Hand von ihm entfernst. Ich wette, überleg einmal, der Teufel schließt mit Gott eine Wette ab. Ich wette, dass er dich verflucht. Und Gott hat diese Wette angenommen. Sonderbar, verstehe nicht warum. Und ohne Zögern nimmt er die Herausforderung an. Und jetzt kämpfen zwei Supermächte um den armen Hiob. Zwei Supermächte, Gott und Satan. Zwei universelle Mächte. Zwei jenseitige Mächte, Mächte, die er gar nicht sieht, die er gar nicht kennt, die ringen um diesen armen Hiob. Gut und Böse kämpft er um ihn. Und sie spielen mit dem Leben Hiobs wie mit einer menschlichen Puppe, so mal du, mal ich, so jedes Mal dran. Und ich wette, überleg mal, das ist die Sache, warum Leiden in dieser Welt ist. Nicht, weil die Menschen böse sind, oder weil die Menschen schlecht sind. Nein, weil der Teufel eine Wette abgeschlossen hat mit Gott. Eine Wette. Und Gott macht mit. Und Gott hat den Bock zum Gärtner gemacht hier. Den Teufel. Das hat er gemacht. Jetzt ist da. Du kommst dir dann vor, so wie der Hiob hier. Du wirst gespielt nur, wirst hin und her geschoben. Und der Herr sagt in Hiob Kapitel 1, Vers 12, aber du kannst alles machen, Hiob. Sagte, du kannst alles machen, taste seine Seele nicht an. Taste seine Seele nicht an. Die Leiden Hiob sind begrenzt, unsere Leiden sind begrenzt, die gehen vorüber. Taste seine Seele nicht an. Hiob war ein treues Gotteskind, kein Trunkenbold, kein Hurer, kein Ehebrecher, kein Dieb, kein Mörder. Er liebte Gott über alles in der Welt, das war Hiob. Hat Gott ergeben, war gottesfürchtig, sagt Gott selber, Gottes bester Freund. Miet das Böse, war rechtschaffen, Hiob 1, Vers 1. Das war Hiob, ein guter Mensch. Gerade ihn hat's erwischt. Verstehst du das? Gerade ihn hat das Leid erwischt. Was hat er Böses getan? Ich würde nichts sagen, wenn da so ein Gauner erwischt worden wäre, oder ein Frevler, gottloser Sünder. Aber nein, ein unschuldiger Mensch wie der Hiob, den hat's erwischt. Einen Heiligen. Der Heiligen erwischt es. Nicht die Sünder und die Frevler. Einen herausragenden Kind Gottes, über den Gott nur Gutes sagt, Hiob 1, Vers 8. Hast du auf meinen Knecht Hiob aufgepasst? Er war kein Faulpelz, er hat Gott gedient, meinen treuen Knecht, sagt er. Den Besten sucht sich der Teufel raus, den Besten. Und er versucht, den Besten zu ruinieren. Und wenn er sich auf dich festbeißt und an dir festhängt, dann weißt du eines, du bist ein sehr guter Christ. Glaub mir das. Du denkst manchmal, ich bin ein Schlechter. Nein, du bist nicht schlecht, wenn der Teufel sich an dich festkrallt und festhält. Denn er hält sich nur an gute Menschen fest, an edle Menschen, an heilige Menschen fest. Manchmal frage ich mich, ist Gott überhaupt noch gerecht, wenn er gerade den Hiob dem Satan zu überlässt? Ich frage mich manchmal, was Gott so den Kindern Gottes alles so zumutet. Das ganze Elend, die ganze Schlechtigkeit. Warum so ein guter Diener Gottes so unten durch muss, wie der Hiob, dass er sogar in seinem Staub liegt und sagt jetzt, sogar seine Frau kommt und sagt, sag doch ab, alles ist alles Quatsch, nützt, bringt nichts. Wir müssen manchmal durch die Hölle durch und wir fragen uns, warum. Wir müssen manchmal in der Familie leiden, manchmal im Geschäft, manchmal in der Welt, in der Gesellschaft. Und da kommt Schlag auf Schlag. Und da stehst du da, wie erstarrt, wie gelähmt und sagst, was ist mit mir los? Dann fängst du an deinem Glauben zu zweifeln. Oder, oh, jetzt habe ich vielleicht womöglich die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Und da kommt der Teufel, ja, das kann sein, du warst dem Heiligen Geist nicht gehorsam. Denk drüber nach und dann findet er irgendwo so eine Lücke oder so einen Spalt, wo er da dir das was vormachen kann, wo er das was vorhalten kann und so weiter. Aber glaub mir, du begehst nicht die Sünde wieder den Heiligen Geist, wenn du Kind Gottes bist, weil du Jesus liebst. Das können nur Pharisäer und nur Juden begehen, die Jesus ablehnen. Also, aber du bist der Staat, was ist mit mir los? Und mit dieser Botschaft möchte ich dir helfen, aus deiner Depression herauszukommen. Also, der Teufel möchte mit all dem, was er dir vorhält, dich schwermütig machen, dich krank machen und so weiter, dich entmutigen. Gott ermutigt. Die da Leid tragen, sie werden getröstet. Warte mal ab. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. So steht es in der Bibel. Also, warte ab. Das Ende. Schau auf das Ende. Das Ende ist ganz arg wichtig. Was wird unterm Strich nachher rauskommen? Wie viele Tränen werden da geweint? Einem Christen wird eigentlich, ich weiß es nicht, so aus den 40 Jahren Seelsorge oder über 40 Jahre Seelsorge, muss ich sagen, also den Kindern Gottes wird eigentlich gar nichts erspart. Gar nichts. Die müssen alles durchmachen, die müssen überall durch, wo es nur durchgeht. Also heute mehr denn je zuvor. Also die Zeit wird immer kompakter, nur massiver, nur und so weiter. Man wird vom Leben enttäuscht. Die Erwartungen nicht erreicht oder man wird müde von Kämpfen, man versteht die Dinge nicht. Gott und die Welt wird einem so schwer, dass man sagt, komm, hör auf. Der Druck wird so unerträglich manchmal. Und da fragt man sich, ist Gott immer noch gerecht? Gott weiß, wie viel er dir und mir, wie viel er dem Hiob zulassen kann. Wem er wie viel zulassen kann. Einem kleinen Kind wird er weniger zulassen als einem größeren. Und wenn er dir viel zulässt, bist du ein großes Kind Gottes. Hör mir zu, bist ein großes Kind Gottes. Denn Gott sagt dir, der kann das. Also ich wette, der sagt dir ab, pass auf. In Gott gibt es keine Ungerechtigkeit. Auch dem Satan gegenüber nicht. Es gibt keine Ungerechtigkeit und so weiter. Und das ist uns schwer zu verstehen. Und sag gut, also ich weiß, mein Hiob dient mir, weil er mich liebt. Ohne Segen und ohne was, er wird mir weiter dienen, auch wenn er nichts von dem hat. Er wird mich weiter lieben. Und deshalb, unsere Liebe muss besser sein, als der Teufel glaubt, dass wir werden. Wir dienen nur, weil wir nicht krank werden. Wir dienen Gott nur, weil wir versorgt sind. Wir dienen Gott, weil wir nur warme Stube haben. Wir dienen Gott, weil alle glücklich sind und alle Kaffee und Kuchen haben und herrliche Tage. Nein, wir dienen Gott, wenn es uns miserabel geht, Leute. Auch dann dienen wir Gott. Auch dann halten wir zu Gott. Und dann erst recht. Und dann erst recht. Wie oft müssen wir geliebte Menschen hergeben? Also ich weiß nicht, wie oft ich hier schon in Berlin bestimmt so ein paar tausend Mal schon am Grab gestanden. Weißt du, wenn so alte Leute sterben, ist okay. Aber ich habe in Neukölln eine Beerdigung gehabt. Ich habe zuerst einmal die Mutter beerdigt und da waren kleine Kinder am Grab. Und ein Jahr später beerdige ich den Vater. Da steht auch wieder die gleiche Familie. Und so weiter. Und dann fragt man, wie geht's weiter? Weißt du, kleine Kinder verlieren ihre Mutter. Oder hier, da geht eine junge Frau mit ihr, Mann und Frau gehen nach der Entbindung spazieren und hier auf die Seestraße, da kommt ein Autofahrer, rast zu, überfährt, ist die Frau auf der Stelle tot, die Mutter tot, das Baby noch Säugling. Junge Männer und verlieren ihre Frauen und Frauen verlieren ihre Männer, Mütter, ihre Söhne. Das Leben ist ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist. Das ist die Erde. Da ist so viel Leid. Hinter den Kulissen, hinter der Fassade. Da können wir nicht einfach so, Amen, so sei es. Wir müssen das Ding verarbeiten. Und ich möchte helfen, Leid zu verarbeiten. Traurigkeit zu verarbeiten. Spannungen zu verarbeiten. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir erklären, was das ist, warum das so ist und dass wir nicht Gott beschuldigen und auch nicht den Teufel. Also beide. Die haben eine Wette eingegangen. Ich wette! Und Gott sagt, bitte, jetzt lassen wir mal wetten. Hiob und die zweite und Offenbarung Kapitel 2 gehören zusammen. Wir müssen es im Zusammenhang sehen. Gott erlaubt das. Gott lässt es zu. Gott erlaubt, dass seine Leute verletzt werden. Gott erlaubt, dass sie unten durch müssen. Im Klartext, Satan hätte ohne der Erlaubnis Gottes nichts tun können. Aber Gott lässt sie auch nicht beten und sagt, ja, du segnest ihn. Und der ist nur ein Nutznießer. Nur ein Schmarotzer ist der Hiob. Der glaubt nur, weil er, weil es ihm gut geht. Aber nimm mal weg. Unser Glaube muss auch dann stehen, wenn es uns schlecht geht. Dann ist der Glaube was wert. So in guten Tagen, am Sonntag zu glauben, das ist kein großes Kunststück. Also, pass auf, wenn die bösen Mächte aufbrechen und so weiter, und dann stellt sich raus, geben wir nach, stehen wir im Sturmstand, gehen wir in die Tiefe, haben wir Wurzeln. Versuchung und so weiter, das Böse ist nicht das große Problem, sondern wie gehe ich mit dem Bösen um? Was mache ich? Gott sagt zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Je mehr wir reden, desto schlimmer wird eine Sache. Also, wie gehe ich mit meinem Leid um? Soll ich mein Leid in mir hineinfressen? Da werde ich vielleicht zu dick. Wenn ich so meinen ganzen Kummerspeck, das ist alles so, wenn man alles nur in sich hineinfresst, muss ich das hineinfressen? Wie gehe ich mit dem Leid um? Wie gehe ich mit dem Eifersucht um? Mein Bruder, der wird gesegnet, sein Rauch steigt auf und meiner geht runter, Tiefdruck. Wie gehe ich mit Neid und Bitterkeit um? Weißt du, je weniger wir begreifen, desto mehr reden wir. Denken, wir müssen uns aussprechen. Ich möchte das, was Jakobus sagt, unterordnet euch Gott. Du aber herrsche darüber. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Nicht die Versuchung, die Anfechtung ist so schlimm, sondern unser Reden verschlimmert das alles. Je mehr wir reden, wir sollten über negative Sachen nicht so viel reden, denn Jesus wurde auch versucht, genauso wie wir. Jesus wurde am Fleisch genauso versucht und so weiter und er hat sich Leiden ertragen. Was hat Jesus im Leiden gemacht? Da heißt es, er schwieg, er tat seinen Mund nicht auf, er rebellierte nicht gegen Gott. Ja Gott, ich bin doch dein Sohn, dein Kind, dein Stellvertreter oder was ich sonst noch alles für Jesus hernehmen würde. Er ordnete sich Gott. Er ordnete sich Gott. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er gab Gott Recht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er schwieg. Er tat seinen Mund nicht auf, steht es einmal in der Bibel über ihn. Versuchung ist nicht die Sünde. Leid zu ertragen ist nicht die Sünde. Oder Leid zu bekommen ist keine Sünde. Und du hast noch keine Sünde begangen. Deshalb, du musst kein schlechtes Gewissen dir von niemand einreden lassen. Auch von dem Frömmsten nicht. Ja, du hältst die Gebote nicht. Du das, tust das und du das nicht. Selbst wenn du das tun würdest, würde das in deinem Leben passieren. Dass du krank wirst oder arbeitslos wirst und. Was das Problem macht, war es nicht die Versuchung, sondern das Nachgeben ist die Sünde. Dem Teufel Recht geben. Ja, 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 der Herr liebt mich nicht. Der Herr hat mich verlassen. Der Herr kümmert sich nicht um mich. Ich bin nicht mehr sein Kind, ich bin aus der Gnade gefallen. Da kommen gleich die Kinder Gottes und wenn der jetzt unten durch muss, der ist aus der Gnade gefallen. Nein, du hast viel Gnade. Noah fand Gnade bei Gott, als die ganze Sintflut, als das Wasser am höchsten stand, da heißt es, und Noah fand Gnade bei Gott. Beim Höchststand der Leiden, der Probleme findest du Gnade bei Gott. Weißt du, nicht die Versuchung, sondern das Einverstanden. Ja, Gott ist böse mit mir, auf irgendeine Art und Weise. Und dann gibst du den Begierden Raum, und das ist Sünde. Begierde ist Sünde. Die Lust, Jakobus 1, Vers 14 bis 16. Die Lust, falsches Verlangen. Ich will die Lösung haben, ich will Antwort haben. Mit mir soll es aufwärts gehen. Und je mehr du das versuchst, desto aufwärts zu gehen, desto tiefer sinkst du. Jesus war nicht leidensscheu. Er schwieg im Leiden. Er schwieg im Leiden. Er ertrug das, ohne zu murren, zu meckern, zu hadern, nachzugeben. Er trug das Kreuz und brach sogar unter das Kreuz zusammen. Der Sohn Gottes brach unter dem Kreuz zusammen. Da musste Simon von Kyrene ihm helfen, das Kreuz weiterzutragen. Er hat sich Gott untergeordnet und sich den Menschen ausgeliefert, wie ein Schlachtschaf. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hat sich Gott anbefohlen. Er wusste, ich bin in Gott und Gott ist in mir, was soll's? Jedes Mal, wenn Satan ihn versuchte, hat er immer ein Bibelwort zitiert. Das ist ganz wichtig. Wenn du leidest, fang an, Bibelworte zu zitieren. Nicht deine Worte. Deine Worte ist Luft. Aber fang an, Gottes Worte zu zitieren. Er sagte, was Gott in seinem Fall sagen würde. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Halleluja. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Steht in der Bibel. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Einfach Das passt nicht. Du sollst zu deiner Situation nicht passende Worte zitieren, also die zu der Situation genau Widerspruch ist. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln und da fällt alles runter, zerbricht alles, geht alles flöten dahin. Und wenn er betete, betete immer Worte Gottes. Jesus hat nicht seine Worte gebetet. Es ist sehr wichtig, dass du das begreifst. Wenn du leidest, hör auf, mit deinen Worten zu beten. In deinen Worten wird immer Bitterkeit sein. Da ist immer eine Galle dabei. Immer Groll. Herr Gott, ich danke dir, aber es ist manchmal schwer zu danken. Er betete Worte Gottes, die dadurch von Gott gereift, durch Gott ausgewachsen ist. Und in der Bibel heißt es, ordnet euch unter Gott. Und dann widersteht ihr dem Teufel. Das ist die Methode, die Art und Weise. Gott unterordnen oder unterzuordnen, was ist das? Jesus hat am Kreuz also diese großen Worte gesagt, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Also, das sind diese Worte vom Kreuz. Dann mal leiden. Vater, vergib ihnen, vergib mir, vergib. Ich vergib auch dir, mein Gott. Du sagst, das kannst du nicht. Ja, du musst aufhören zu denken, dass du was Besonderes wirst. Das müssen alle Menschen durchmachen. In deine Hände ruht mein Geist, mein Denken, mein Fühlen, mein Schicksal, meine Zukunft. In deine Hände lege ich meinen Geist, alles, was ich bin, meine Persönlichkeit. Wer Gott sich unterordnet, unterbricht das Leid. Das ist die Unterbrechung. Nicht unterdrücken, sondern unterbricht das Leid, indem du sagst, Gott, in deine Hände lege ich das. Das mache ich dir. Und dann bist du dem Leid nicht mehr erlegen. Du bist anders gebettet. Stehst auf einem anderen Level. In seinem Leid hat Jesus sich ständig immer dem Vater untergeordnet. Nicht was ich will, sondern was du willst. Er ist von Gott abhängig. Er sagt, du hast mir da reingeboxt oder überlassen, die Wette mit abgeschlossen und ich bin das Schaf da, das Schlachtlamm, das Lamm, das geschlachtet wird. Du als Kind Gottes folgst einem anderen Herrn, dienst einem anderen König. Und jetzt muss Fleisch und Geist, die streiten sich jetzt miteinander. Der natürliche Mensch und der geistliche Mensch. Und wer sich Gott unterordnet, der ergibt sich Gott, nimmt alles aus Gottes Hand, legt wieder alles in Gottes Hand, hindert Gott nicht, das zu machen, was er möchte. Ja, der kann glauben. Also der predigt, der ist lustig, der ist ausgelassen, der hat happy life, der hat keine Sorgen, keinen Kummer, der kann gut glauben. Aber nimm ihm mal das weg alles, nimm ihm mal weg. Wenn wir leiden, denken wir, wir haben das nicht verdient. Oder verdient vielleicht. Beides ist drin. Das habe ich nicht verdient. Oder was habe ich denn verbrochen, dass Gott mich so züchtigt? Wo habe ich seine Gebote übertreten? Selbst wenn du die Gebote 10-mal übertreten hast, wirst du leiden. Oder du wirst auch nicht leiden. Denn meistens ich merke nur eines. Schau die Gottlosen an. Die übertreten am laufenden Band die Gebote, die leiden nicht. Im Gegenteil, ihnen geht es besser noch als dir, als Kind Gottes. Die lügen, die stehlen, die rauben, die plündern und so weiter. Und die bauen ein Schloss nach dem anderen. Und du sparst und knauserst und gibst deinen Zehnten und was weiß ich alles. Und du hast nicht einmal eine Hütte, ein Gartenhaus. Verstehst du? Das hat nichts mit Gebote Gottes halten oder nicht halten. Hat damit nichts zu tun. Der Hiob hat die Gebote gehalten, war ein gottesfürchtiger Mensch, war ein Diener Gottes und musste doch durch die Hölle durch. Wenn wir leiden, da fangen wir uns zu fragen, was habe ich denn eingebrochen oder angestellt? Wo habe ich nicht vergeben? Wo trage ich noch jemand was nach? Wo habe ich eine unvergebene Sünde? Wo ist ein Fluch auf meinem Leben? Wo diene ich Gott nicht? Wo bin ich nicht korrekt und ehrlich? Da fragen wir, diese Fragen zu stellen. Und ich sage euch, wenn man selber da durchgeht und fragt, was habe ich hier falsch gemacht, dass mir sowas passiert. Ich tue doch niemandem was zu leiden, nicht einmal eine Fliege. Bei mir ist doch alles in Ordnung. Ich helfe doch den Menschen, suche doch der Stadt Bestes. Merkst du jetzt, was da immer passiert, was sie da gesagt hat? Ich mache das Beste, ich tue das und so weiter. Mein Ich steht so groß. Ich mache das. Ich bin unschuldig. Ich tue doch alles. Ich halte die Gebote. Und weißt du, was das Problem ist? Stolz und Selbstgerechtigkeit. Das ist das große Übel. Stolz und Selbstgerechtigkeit. Ich halte das. Ich tue das. Ich bin doch korrekt. Ich bin doch brav. Ich bin doch anständig. Ich faste, ich bete, lebe gesund, saufe nicht, fresse nicht. Hiob kostet 39 Kapitel. in seinem Buch, um zu entdecken, dass er stolz und selbstgerecht ist. Er hat keine schlimme Sünde begangen, aber er ist stolz. Und der Teufel merkt das. Ja, der kann jeden Tag dreimal Halleluja sagen, morgens, mittags, abends. Aber nimm ihn mal weg. Und er hat nichts mehr, worauf er stolz sein kann. Und jetzt liebst du Gott trotzdem, auch wenn du nichts hast, worauf du stolz sein könntest. Weißt du, er hatte keine ernsthafte Sünden. Er war kein Übeltäter, kein Verbrecher. Aber er war reich an Stolz und Selbstgerechtigkeit. Weißt du, er war zu gut für das Reich Gottes. So wie dieser Jüngling, der kommt zum Herrn Jesus und sagt, Meister, die Gebote, die halte ich von Jugend an. Und der Herr sagt, hältst du die Gebote wirklich? Ja, welche Gebote? Vater, Mutter, Ehren und diese Gebote. Ja, das halte ich schon von Jugend an. Und dann guckt der Herr Jesus den jungen Mann an und sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Nicht mir, gib's den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und du merkst plötzlich, wie er traurig wird, was das Problem wirklich ist. Ja, ich bin nicht geizig. Ich bin nicht habgierig. Aber du siehst, sein Herz hängt. An was sein Herz hängt. Ja, 39 Kapitel wären gar nicht nötig beim Hiob gewesen. Ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss. Paulus war auch nicht besser. Ein Pharisäer von Pharisäern. Er dachte, er ist so perfekt, so vollkommen. Und was hat den anderen angetan? Nur aus Liebe zu Gott. Weißt du, als Eiferer für das Gesetz seiner Väter, was er alles da getan hat. Wer anderen das Leben schwer gemacht hat, wer andere verdammt hat, andere verfolgt, anderen Leid zugefügt hat. Als er noch Saulus war, als er noch nicht von Gott verwandelt wurde. Aber dann kommt in der Schule und ich will ihm zeigen, wie viel und was er noch leiden muss. Gottes Ziel mit uns ist unsere Wiederherstellung, dass wir wieder Kinder Gottes werden. Einfach Kinder Gottes. Dass wir wieder das werden, was Gott uns haben, wie er uns haben wollte. So, Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Die Kinder, die bilden sich nichts ein. Ah, mein Vater hat viel Geld auf dem Konto. Und wenn du dann hörst, was der alles hat, wie reich der ist, was er alles kann. Gott, wenn er uns gibt, gibt er aus freien Willen. Und er hat natürlich auch uns freien Willen gegeben. Du kannst das Leben erst verstehen, wenn du das Leid verstehst. Wozu leiden wir? Das Leid war nie das Ziel der Schöpfung vorneweg, sondern einfach das Werkzeug, wie Gott uns zubereitet für den Himmel, für die Herrlichkeit. Aber nie das Ziel. Es war nur ein Instrument, so wie die Axt, so ein Hobel oder ein Hammer oder Messer. Das ist das Leid, das ist das Werkzeug, wie wir zubereitet werden. Was nützt es zum Beispiel, wenn ein Apfel am Baum hängt und du kannst es nicht verarbeiten. Oder Getreide, du kannst nicht mahlen. Wir brauchen Mahlsteine und so weiter, um zu zerbrechen oder Olivenöl zu pressen. Und das ist nur das Werkzeug. Und wir müssen erkennen, dass gerade das Leid da ist, um das Gute und das Schlechte zu erkennen. Und zu scheiden, zu trennen, zu unterscheiden. Du musst das Spiel der Natur kennen. Das ist also, dann kennst du auch Gott. Das Spiel der Natur. Du musst nicht einmal die Bibel lesen, schon die Natur lehrt. Also Trennung muss verarbeitet werden, Abschied muss verarbeitet werden. Es muss alles muss hingenommen werden. Du musst die Stunden nehmen, wie sie kommen. Wenn du das nicht gelernt hast, wirst du zerbrechen und scheitern. Du musst Licht und Finsternis verkraften. Du musst erlöst werden, letztendlich von dem Bösen. Und du musst sagen, das will ich und das will ich nicht. Ja und Nein sagen, dazu ist das Leid da, annehmen oder ablehnen. Leiden will unser Leben veredeln. Leiden sind Lehren. Leiden ist Lehren. Gott gab uns freien Willen, entweder anzunehmen oder abzulehnen. Und Hiob sagt dann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das war so die Zusammenfassung nachher. Alles annehmen oder loslassen. Beides. Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Wir sollten Gott viel mehr preisen, ob er uns gibt. Wenn er uns gibt, danke. Und wenn er uns nimmt, auch danke sagen. Deshalb sage Dank alle Zeit für alles. Alle Zeit für alles. Wir sollen also Gott preisen, all und so weiter. Und nicht klagen, wieso und weshalb das alles so ist. Wer leidet, der sollte eigentlich Jesus verherrlichen mit dem Leid. Denn er hat ja auch gelitten. Wer leidet, der singe Psalmen. Muss vorstellen, der soll Psalmen singen. Und Psalmen sind also alte Lieder, die irgendjemand geschrieben hat, als es in großer Not war. Als sein Haus bis auf die Fundamente im 30-jährigen Krieg abbrannten, dann schrieb der Mann, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Verstehst du? Dann erpries Gott. Oh, kannst du das, wenn dein Haus bis auf die Fundamente abbrennt, noch Danke sagen, ohne Versicherung? Damals haben sie das noch alles gar nicht gehabt. Wer leidet, der identifiziert sich mit Jesus. Und wenn du natürlich über das Leid schimpfst, wird es noch schlimmer. Denn das jetzt wird innerlich, das zerfrisst dich. Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 1, 24, nun freue ich mich in den Leiden. Esel. Verstehst du? Natürlicher Mensch würde sagen, dummer Esel. Und nun freue ich mich in den Leiden. Weißt du, die Welt versteht das nicht. Dumme würden das machen, Verrückte würden das machen. Nein, Kluge machen das. Und nun freue ich mich in den Leiden. Der Glaube, der kann zum Leiden eine dreifache Stellung haben oder Einstellung, je nach dem Grad seines geistlichen Wachstums und Reife. Zuerst einmal die Stellung, dass er leidenscheu ist, der fleischliche Mensch widerstrebt und sagt, nein, 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 lieber Gott, nimm's weg, bitte, 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 bete Gemeinde. Als wir noch drüben waren, wir hatten Rumänen in der Gemeinde und da hat ein rumänisches Mädchen, war ein bisschen unruhig und weißt du, der Vater wollte ein paar Streicheleinheiten geben und nimmt das Kind und führt und nimmt an der Hand und geht durch die Tür durch und der Vater ist schon durch und dann sagt das Kind, Gemeinde betet für mich. Die Gemeinde hat gelacht. Das Kind war schlau. Und der Vater, der hat nicht das machen können, was er machen wollte. Gemeinde betet für mich, der Vater ist drin. Also, wir sind manchmal so schnell geneigt, betet für mich. Vielleicht sollte man für dich gar nicht beten. Verstehst du, das wäre vielleicht christlicher, göttlicher, geistlicher, himmlischer. Auf Ewigkeit gesehen wäre es viel besser, nichts zu beten, mal durchzugehen, die Sache. Oder dann gibt's die zweite Stellung, dass man sich passiv erduldet das alles. Ja, ich erleide das. Ich trage das Elend, so wie ich trage mein Karma, mein Schicksal, so wie die Buddhisten. Ich trage das alles. Im nächsten Leben, im nächsten Zustand, da werde ich das abarbeiten und so weiter. Ich ertrage das alles. Das ist auch negativ und nicht richtig von Gott aus. Oder dann diese positive Einstellung, dieses geistig bejahen. Ja, ja, das ist okay. Weißt du, ist alles richtig und alles falsch. Alles richtig und alles falsch. Das Erdulden, dieses Leidensscheu oder dieses Leidensbegehren, dass man sich selbst kasteit. Es gibt sogar die Geißeler, also die aus der Erweckungszeit, wenn die Erweckung nicht mehr kommt, dann geißelt man sich, versteht, schlägt man sich, man muss ja leiden. Kasteien, Asketen tun das. Grundsätzlich, das Fleisch ist leidenscheu. Dein Fleisch, kneif mal. Versuch deinen Nachbar zu kneifen. Wehe dir. So, der noch fleischlich gesinnte Gläubige, und da sind wir alle am Anfang auch die Neubekehrten, und manche sind sogar nach 40 Jahren immer noch, der fleischlich gesinnte Menschen, der will nicht leiden. Der will nicht, der kann's, aber der will's nicht. So, der will das so schnell wie möglich loswerden, sich gesund beten lassen. Die ganzen Gesundbetereien da weltweit, ist alles schön und gut. Und wenn der Herr einen heilt, ist es in Ordnung. Und ich sage danke, aber ist das der Weg? Ist das der Weg? Weißt du, da vom heidnischen Zauberer bis irgendwie christlichen Wissenschaft und so weiter, versucht man immer, die Krankheit loszuwerden, zu verleugnen, zu ignorieren. Das Fleisch ist leidenscheu. Zunächst, denn es kommt von außen nach innen, versucht einzudringen auf uns, versucht uns fertig zu machen. Aber die Sache ist, wie begegne ich es? Ordnet euch Gott unter. Egal was es ist, ordnet euch Gott unter. Das Fleisch wird von der Lust getrieben. Ich will nicht leiden, das ist nicht für mich, das können andere machen. Lieber Florian, verschone mich und zünd mein Nachbarshaus an. Weißt du, Leiden ist dem Fleisch unangenehm, wieder natürlich, gegen unsere Denkweise, gegen unsere Philosophie. Es geht gegen unsere Natur, gegen den ich-süchtigen Menschen, gegen unsere ich-süchtigen Interessen. Ja, dann kann ich nicht mehr in Urlaub fahren, dann kann ich gar nicht mehr fortgehen, dann kann ich nicht mehr alles essen. dann muss ich mich einschränken, dann liege ich nur die ganze Zeit im Bett. Wer leidet, der tötet das Fleisch. Der tötet das Fleisch, bei dem stirbt das Fleisch. Und wer am Fleisch leidet, der entzieht sich der Sünde Macht, was es gehört. Wer leidet, der entzieht sich der Sünde Macht, Stück für Stück. Gibt immer weniger Nährboden für die Sünde. Wer leidet? Und das Fleisch ist der Nährboden, auf dem die Sünde wächst. Aber Leiden tötet das Fleisch ab, was es auch immer heißt. 1. Petrus 4, Vers 1. Und wer im Fleisch leidet, der steht von der Sünde ab. Der macht die Sünde nicht mehr. Weißt, bei dem sind die Fäulnisbakterien nicht mehr da, die die Sünde verursachen. Also die Sünde ist, der Nährboden. Ohne Fleisch hat die Sünde keine Existenzgrundlage. Weißt du, wenn du gestorben bist, kann die Sünde an dir nichts mehr anhaben. Können die Leute an dir nichts mehr anhaben. Können Beleidigungen dir nichts mehr zufügen. Kann an Neid nichts mehr zufügen. Bist auf niemanden mehr neidisch, wenn du da unten liegst. Die Sünde, sie kämpft immer, sie möchte sich entfalten. Und das kann nur übers Fleisch. Nur übers Fleisch. Das heißt, der Körper, meine ich. Natur, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unser Wesen. Das ist alles Fleisch. Fleisch ist nicht nur Haut und Knochen. Vor allem Anfänger im Glauben. Sie tragen noch sehr viel Fleisch an sich. Sie sind leidenscheu. Bis ihr Geist total erneuert wird. Bis sie so befreit sind von ihrem Ego. Bis sie befreit sind und einfach weg sind, dann suchen sie nicht mehr ihr Recht. Dann suchen sie nicht die Zeit zu verkürzen. Wie kann ich schneller rauskommen aus der Misere? Natürlich alles schöne, wunderbare Gedanken, so schnell wie möglich loszuwerden. Aber einfach durchzuziehen, auszureifen da drin. Weißt du, Erziehung, das ist für viele Stress. Und weißt du, Erziehung ist üben, bis zur Vergasung. Das ist Leiden. Immer sich Zeit nehmen, sich hinsetzen und immer wieder von vorne anfangen. Das ist den Geist über den Körper herrschen lassen, dass plötzlich die Finger da flattern, dass du plötzlich griffsicher bist, trittsicher bist, was es auch immer ist. Und das ist Leiden. Empfindet, der Anfänger im Glauben, der empfindet das Reifen und diese Zucht und Erziehung als Strafe, als Beleidigung. Ja, die anderen Kinder spielen draußen und ich muss immer üben. Leiden gehört zur Reifung, Leute. Sei also nicht leidenscheu, ist mein Thema. Für viele ist das Evangelium frohe Botschaft. Es ist frohe Botschaft und die fröhlichste Botschaft überhaupt auf dieser Welt und glücklichste. Aber viele nehmen das Evangelium als Drohbotschaft. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Was heißt das alles? Viele sehen Erziehung und Ausbildung gar nicht nötig. Ich habe selber mal, war ich auch so dumm, meinem Vater gesagt, Vati, warum muss ich das und das noch lernen? Wichtig ist, dass ich lesen, schreiben und rechnen kann, dann komme ich durchs Leben. Aber ich habe gemerkt, ich muss noch viel mehr lernen, als nur lesen, rechnen und schreiben. Viele glauben, ich habe schon alles. Weißt du, das ist, warum viele leiden, ist, weil sie glauben, ich bin Geist getauft, ich bin Wasser getauft, ich bin Feuer getauft. Oh, jetzt geht's los. So wie wir gehört haben, ein Jahr beten, von Montag bis Sonntag. Ein Jahr beten, das ist Leiden am Fleisch. Das ist Leiden am Fleisch und 99 Treppen ist man schon hochgegangen. Leiden am Fleisch. Weißt du, viele denken, jetzt muss ich nichts mehr lernen. Aber wir haben Grundausbildung. Und nach dieser Grundausbildung, was? Der Soldat, der in der Armee kommt, jetzt haben wir keine Bundeswehr mehr. Aber wenn der Soldat kommt, dann musst du erstmal Grundwehr oder Grundausbildung machen. Und dann musst du die primitivsten Arbeiten machen. Das ist Leiden. Ja, ich habe doch studiert. Ich habe das gemacht und so weiter. Und jetzt muss ich das alles machen. Weißt du, viele denken, ich muss mich nicht mehr verändern, bin schon perfekt. Aber wir werden von Tag zu Tag erneuert, Leute. Stell mal vor, wir verändern uns jeden Tag. Das, was gestern so groß und herrlich und wunderbar war, muss ich stehen lassen. Heute ist ein neuer Tag. Ich muss das andere vergessen und jetzt muss ich wieder was Neues begreifen und erfassen. Viele glauben, ich bin schon perfekt. Aber Gott gibt uns Gnade. Weißt du, und man kann immer wieder das alte Ich runterdrücken, demütig werden. Herr, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Stolze Menschen, die wollen alles mit eigener Macht tun. Sie wollen sich nicht unter der Hand Gottes sich beugen. Das sind stolze Menschen. Ich habe ein Recht auf Gesundheit. Ich habe ein Recht auf Einkommen. Ich habe ein Recht auf Versorgung. Ich habe ein Recht, meine Wünsche zu erfüllen. Ich habe ein Recht. Das glaubst du, dass du ein Recht hast. Aber wer gibt dir das Recht? Erst wenn du dich bewährt hast. Ein Recht bevorzugt zu behandeln. Ich bin ein von. Was Besonderes. Nein. Wir müssen lernen, auf unsere Rechte zu verzichten. Das ist Leiden. Du gibst alle deine Rechte ab. Du ordnest dich Gott unter. Wenn wir unsere Rechte nicht bekommen, weißt du, was dann passiert? Wir geben Gott meistens auf. Aber wir müssen Gott Recht geben. Seine Pläne, seine Wege, nicht meine Gedanken, nicht meine Illusionen. Wer gegen Gott rebelliert, und das kann ich schriftlich geben, wer gegen Gott rebelliert, der wird depressiv. Das ist der Einstieg für Depression. Da nicht Tabletten. Weißt du, da kommt Selbstmitleid, dann kommt Schwermut, dann gerät man in Enttäuschung, einen nach der anderen, beginnt man zu fluchen und zu schimpfen, sich aufzuregen, sich zu ärgern. Der ist schuld und ich bin schuld und die anderen sind schuld, der Doktor ist schuld und dann beginnt man vom Arzt zu gehen, vom Psychologen zu Psychologen. Dann macht man Gott Vorwürfe. Warum lässt er mir das zu? Paulus, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Paulus sagt irgendwo, die Drangsale waren so groß, dass wir am Leben verzweifelten. Die Drangsale waren so groß, die Bedrängnis war so groß, dass wir auch als Kinder Gottes und Apostel und Gesalbte und Diener Gottes fast am Leben verzweifelten. Wir sahen 14 Tage keine Sonne mehr. Stell mal vor. Wir verzagten am Leben. Sei nicht leidenscheu, wenn Paulus schon sowas durchmacht. Wir verzagten am Leben. Hast du auch schon am Leben verzagt? Da sagt es, ach, wenn nur der Boden aufgehen würde, oder U-Boot kommen würde. Auch bei Christen kann man am Leben verzweifeln, bis Christus eingreift. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Weißt du, das ist, wie man Leiden überwindet, bis Gott eingreift. Bis man Ja oder Nein gesagt hat oder Ja zum Leid und dem Teufel widersteht. Jesus sagt Ja zu dem Willen Gottes. Und als er Ja zum Willen Gottes sagte, hat er so viel Kraft bekommen, dass er sagte, jetzt könnt ihr mich kreuzigen. Jetzt könnt ihr mich aufhängen. Jetzt könnt ihr mich erschießen. Als er Ja gesagt hat, du kannst das Leid erst spielend ertragen, wenn du zum Leid Ja gesagt hast. Dein Wille geschehe. Dann sind wir Jesus gleichgestaltet. Und erst dann, weißt du, nicht, dass du dann so schöne Locken kriegst und einen schönen Bart nachher oder so einen Nimbus. Nein, du bist Christus erst im Leiden gleichgestaltet. Die Gleichgestaltung beginnt im Leiden. Jesus sagt Ja zu Gottes Wegen, Ja zum Kreuz und dann sagt Gott Ja zur Auferstehung. Wenn du Ja zum Kreuz sagst, sagt Gott Ja zu deiner Krone. Und bis wir da Ja sagen. Und Jesus betete dreimal, bis er Ja gesagt hat. Im Garten Gethsemane. Wisst ihr, mit Leiden wird man fertig im Garten Gethsemane. Und er fiel auf den Boden und er schwitzte Blut und Wasser. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Blut und Wasser schwitzt ein Mensch, der kurz vorm Herzinfarkt steht. Kalter Schweiß läuft den Rücken runter. Er schwitzte Blut und Wasser, bis die Poren platzen. Er sagte ja. Und das nicht gleich beim ersten Mal. Sogar beim Heiland hat es nicht beim ersten Anlauf geklappt. Und glaub doch nicht, dass bei dir beim 10. Anlauf klappt. Er sagte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann wirft er sich auf den Boden. Schau, so betet Jesus in der Situation. Er wirft sich auf den Boden linke lang und sagt, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und erst am Kreuz beginnt die andere Art vom Leben. Erst am Kreuz fällt die Hülle ab. Erst am Kreuz zerbricht das Gefängnis der Seele. Erst am Kreuz wird der Geist befreit. Erst am Kreuz. Natürlich, als Jesus das erzählt, seinen Jüngern, seinen Brüdern, seinen Freunden, Petrus, ja, Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst jetzt, da kommt der Pfingstler, da kommt der Charismatiker, da kommt der fleischliche Mensch. Das widerfahre dir nicht. Und du siehst, da ist schon der Teufel da. Satan hinter mir. Das widerfahre dir nicht. Leiden? Nein. Dazu bist du Sohn Gottes. Du darfst nicht leiden. Wir möchten gerne die Herren bleiben. Herr, das widerfahre dir nicht. Hörst du das? Nicht Jesus, Herr. Du möchtest Herr bleiben. Du möchtest der Herr der Situation bleiben. Herr, das widerfahre nicht. Du möchtest die Oberhand bewahren. Das Natürliche will überleben. Herr, das widerfahre dir nicht. Das Sichtbare will nicht dem Unsichtbaren weichen, aber es muss. Wie eine Geburt, so musst du auch das Leben rauslassen. Jede Geburt ist mit Schmerzen verbunden. Jede Geburt oder jeder Geburt gehen Wehen voraus. Ich sage, ja, wir möchten alles Kaiserschnitt. Verstehst du, es ist viel einfacher, viel angenehmer. Aber du kommst in den Himmel nicht mit dem Kaiserschnitt. Du musst durch die Wehen. Und wir haben die Offenbarung, Wehe, Wehe, Wehe. Wir müssen durch diese Wehen durch. Ein anderes Thema, mache ich morgen weiter ein Stück. So, wer was Neues hervorbringen möchte, der muss die Wehen im Kauf nehmen. Der muss die Wehen durchleben. Jetzt kommen sie alle 15 Minuten, alle 5 Minuten, alle 3 Minuten. Und dann ist es soweit. Du musst die Wehen aushalten, Bruder, Schwester, bis du Jesus geboren hast. Bis du Jesus geboren hast. Nach 1. Korinther 15, Vers 31, wer leben will, der muss den Sterbeprozess durchstehen. Der muss den Sterbeprozess durchstehen. Wir sterben täglich, wir werden täglich gekreuzigt. Das ist Leiden. Täglich sich Gott unterwerfen. Glaub nicht, dass es ausreicht, wenn du am Karfreitag dich Gott unterworfen hast oder bei deiner Taufe. Du musst tagtäglich getauft werden und tagtäglich Gott dich unterwerfen und sagen, Herr, nicht mein Wille heute, sondern dein Wille geschehe. Jesus, er musste Mensch werden, er hätte auch gleich Geist bleiben können. Nein, er musste Mensch werden, damit er am Fleische leidet, so steht es in der Bibel. Er musste Mensch werden, so wie du und ich, am Fleisch hat er gelitten. Der Mensch ist ein besonderes Wesen. Auf der einen Seite hat er die Natur der Schöpfung, so ein tierisches Wesen, Säugetier, sagt man in der Biologie. Er hat das Irdische, aber der Mensch hat auch was Himmlisches, etwas Geistiges. Seine Persönlichkeit, sein Ich, seine Seele. Also Engel sind nur Geister. Engel haben keinen Körper. Die können mal Körper annehmen, aber die leiden nicht am Körper. Ein Engel hätte uns nie erlösen können. Aber jemand, der Fleisch geworden ist, Engel sind nur dienstbare Geister. Also Tiere haben Triebe. Fleisch ist die Triebkraft. Und Geist, das ist so das Übernatürliche, das Übersinnliche. Und da ist eine Spannung, Geist und Fleisch. Und wir sind in diesem Spannungsfeld. Und das kann nur der Mensch erleben. Nur der Mensch ertragen. Ein Tier erträgt das nicht. Dem Tier macht das Sterben gar nichts aus, weil es nicht Geist ist als solches. Aber Jesus nahm nicht die Natur der Engel an, sondern er nahm Fleisch und Blut. Und dann sagt Jesus zu Petrus, als er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dann sagt er, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern Geist des Vaters. Also Petrus ist in dem Moment vom Geist Gottes durchdrängt, sein Fleisch ist von Gott durchdrängt. Oder Jesus, der Verklärte, sein Fleisch nahm Geist an, wird verklärt. Ein anderes Thema, Theologie, aber das ist was anderes. Weißt du, wir müssen im Fleisch anfangen und im Geist aufhören. Oder im Geist anfangen und es muss sich im Fleisch durchsetzen. Unser Leben. Und deshalb, bis das, was wir im Geist empfangen haben, im Geist bekommen haben, bis sich das im Fleisch durchsetzt, da vergeht sehr viel Zeit. Vom Fleisch zum Geist, da geht es ganz schnell. Da muss nur vom Dach runterspringen und es passiert. Aber dass es vom Geist Fleisch wird, die Zehen, die Fingerspitzen, die Augen, das Herz, bis es alles von Christus durchdrungen ist, vom Geist, nicht mehr von meinen Gefühlen, sondern vom Geist Gottes. Der Mensch heißt, er muss immer kämpfen, leiden. Das ist so ein Teil des Kosmos, der Schöpfung, von Gott gesetzt und wird immer wieder versucht. Nach der Bibel, alles Fleisch soll Gottes Heil sehen. Also alles Fleisch soll Gottes Heil sehen. Du sollst Gottes Heil sehen, was Gott alles für wunderbare Gedanken und Pläne mit dir hat, diese Verwandlung, Veränderung. Wer das versteht, alles Fleisch soll Gottes Heil sehen, der versteht, warum sich Paulus über Leiden freut. Ich soll Gottes Heil sehen, wie Gott einen durchträgt, wie Gott einem beisteht, wie Gott einen beschützt und wie der Bock als Gärtner an mir nichts anhaben kann. Dieser Teufel, der ist da, aber der kann mich nicht fressen. Wenn man etwas durchlitten hat, ist das Fleisch vergeistigt, wenn man das durchlitten hat. Ist man von der Erde gelöst? Hat das Fleisch Zugang bei Gott? Alles Fleisch soll Gottes Heil sehen. Philipper Kapitel 3, Vers 10. Alles, was Paulus sagt, was bisher Gewinn war, achte ich für Verlust. Alles, was bisher Gewinn war, ist für mich Verlust. Und was Verlust war, ist für mich Gewinn geworden. Genau diese Vergeistigung, diese Verwandlung, diese Umpolung. Darum sei nicht leidenscheu. Hab keine Angst vor dem, was du leiden wirst, was dir begegnen wird. Und was, du sagst ja, ich habe schon so viel Schlimmes erlebt. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Denkste. Du hast doch gar nicht gelebt vielleicht. Weißt du, bei seiner Berufung wird gesagt, Apostelgeschichte 69, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss, für meinen Namen und so weiter. Und Jakobus sagt dann Kapitel 1, Vers 2, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchung fallt, da ihr wisst, dass das Bewährung eures Glaubens bewirkt, dass der Glaube Ausharren bewirkt, das Ausharren aber dann ein vollkommenes Werk vollbringt, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts mehr Mangel habt. Und das ist was nämlich Leiden bewirkt. Versuchung, dann kommt Geduld, du lernst geduldig zu sein, auszuharren, und das bewirkt dann Glauben, und das ist ein vollkommenes Werk. Nicht aufzugeben, auch wenn es jetzt nicht klappt, das ist Leiden. Tausende von Versuche zu machen. Irgendwann, irgendwie, irgendwo wird es klappen. Und dann Vers 12, Jakobus 1, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Also sei nicht leidenscheu, das ist meine Botschaft. Nicht leiden, dass ich Leiden suche, nein. Leiden sind unsere Versuchungen. Und hier will der Teufel sehen, wie weit er gehen kann. Wenn du ein Auto kaufst, dieses Auto, das Modell, der Prototyp, der wurde in der Wüste geprüft, der wurde in Sibirien geprüft, der wurde auf holprige Straßen geprüft, der wurde auf der Schotterstraße geprüft. Auf dem Asphalt kann jeder fahren, jedes Auto laufen, auf schöne, ebene Straße. Aber unter Extrembedingungen. Wir werden getestet unter Extrembedingungen, Leute. Das ist Leiden. Und erst dann, wenn das Auto sich in der extremen Situation unter Hitze und Kälte sich bewährt hat, unter Staub, unter, was weiß ich, Erschütterung extremster Art, wenn das immer noch zusammenhält und zusammenbleibt und nicht auseinanderfällt, das ist wert dann. So wird es weiter fabriziert. So wird es weiter gemacht. Der Teufel möchte uns fertig machen und beobachtet, wie weit, wann bricht er auseinander, wann klappt er zusammen, wann gibt er auf. Und er sagt, Gott, ich traue dir nicht zu, dass der das schafft. Aber der Matthäus schafft schon, glaub mir das. Und so muss ich beweisen, dass Gott treu ist. Und egal, vergiss es, Gott, dass ich treu bin. Um das geht es. Dass ich das durchhalte und so weiter, ob jetzt was passiert oder nicht passiert oder was geschieht oder nicht geschieht. Der Teufel will sehen, ob unser Glaube echt ist oder nur so Wundertütenglaube, so ein paar Cent wert. Was ist unser Glaube? Bin ich echt oder bin ich nicht echt? Und ich beweise mich als echt, wenn ich leide. Wenn einer mit dem Blut nicht unterschreiben kann, mit seinem Leben nicht unterschreiben kann, ist nicht wert, dass er überhaupt weitermacht. Leiden, was ist Leiden? Beständigkeit. Im Leiden die Treue Gottes erlebt, wie Gott einen durchträgt, dass Gott treu ist, dass Gott nicht lügt, dass Gott einen nicht in den Stich lässt und dass du Gott nicht in den Stich lässt. Oder ich. Und einfach zeigen, Gott, ich stehe zu dir. Was soll's? Ich bleib einfach bei dir. Kümmere mich nicht. Ich halte einfach mein Wort. Ich habe dir mein Wort gegeben. Im Warschauer Ghetto, der Josel Rakowa schrieb in dem Buch Mein Rabbi aus dem Warschauer Ghetto. Und er erzählt von einem Juden, der mit seiner Frau und seinen 5 Kindern der spanischen Inquisition entgehen will. Und dann fährt er über das stürmische Meer, versucht in einem kleinen Boot zu fliehen auf eine steinige Insel, kommt er dort an. Und da kommt er an, und als er dort aussteigt mit seiner Frau, pitschnass durch, und die Kinder und so weiter, da erschlägt der Blitz die Frau. Und dann kommt ein Sturm, und die Kinder, durch die Wellen ergriffen, werden ins Meer geschleudert, und alle 5 Kinder sterben. So beschreibt Josel Rockover das Elend. Also, und er rennt barfuß weiter, matt und erschöpft, bricht zusammen, geschlagen von Sturm, geängstigt vom Donner und Blitz, verwirrtes Haar. Und dann hebt er als Jude die Hände hoch und sagt: Gott, und das wörtlich, was er da gesagt hat, Gott von Israel, ich bin bis hierher geflohen, um dir ungestört dienen zu können und deine Gebote zu erfüllen und deinen Namen zu heiligen. Du aber, Gott, hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. Damit ich nicht an dich glaube. Du hast, wie beim Hiob, du hast alles zugelassen, damit ich nicht an dich glaube. Solltest du meinen, es werde dir gelingen, mich von meinem Weg abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und Gott meiner Väter, es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Das ist, wozu Leiden da sind. Gott, und ich habe öfters in meinem Leben gesagt, Gott, kannst mich totschlagen, ich werde nicht aufgeben, dass ich dir diene. Und dann lese ich das hier von Josel Rockover, mein Rabbi. Ich lass dich nicht. Es wird dir nicht gelingen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst mich schlagen, mir das Beste, das Teuerste, das Wertvollste aus dieser Welt nehmen. Du kannst mich zu Tode bringen. Du kannst alles machen. Ich werde weiter an dich glauben, ob du willst oder nicht. Du kannst mir meinen Glauben nicht nehmen. Und das wette der Teufel. Gott glaubt, oder er glaubt an uns. Der glaubt an uns. Der glaubt, dass du durchhältst. Und deshalb sagt er, ich gehe die Wette ein. Ich wette. Wie fest ist dein Glaube? Von Jesus heißt, obwohl er Sohn Gottes war, lernte er an dem, was er litt, Hebräer 5, Vers 8, in dem, was er litt, er lernte den Gehorsam. Jesus, der Sohn Gottes, er musste Gehorsam lernen. Gott, ich bleibe dein Sohn bis zum Schluss. Ich bleibe dein Kind bis zum Schluss. Durch Leiden lernst du Gehorsam. Jesaja Kapitel 38, Vers 17 heißt es, zum Heile ward mir mein bitteres Leid, zum Heile ward mir mein bitteres Leid. Und David ist durch Kämpfe starr geworden, durch Leiden, durch Verfolgung vom Saul da und zusammen. Und also, was er vom Saul alles mitbekommen hat, immer wieder, der will nur die Dämonen vertreiben, er will nur was Gutes tun, und was macht der Saul? Der will ihn umbringen. So, Leiden, ganz schnell, löst uns vom Fleisch, von allen Bindungen. Leiden macht barmherzig und mitfühlend. Also sei nicht leidenscheu, du profitierst. Ich profitiere. Nicht prophezeie, profitiere. Das ist was anderes. Ich profitiere. Leiden befähigt, uns einmal König und Priester zu sein, gottgemäß zu leben, eines Tages. Leiden macht bewährt und lässt uns einen Nachweis erbringen, dass unser Glaube aufs Ziel gesteuert ist, stark genug ist, unerschütterlich ist. Seid stark und seid männlich. Das ist, was Leiden bewirkt. Leiden bewirkt Ausharren, so dass ich bis zum Ziel, jetzt habe ich schon 99 Stufen geschafft, auch die letzte 100. Stufe schaffe ich es noch, mit Gottes Hilfe, mit letzter Kraft. Leiden lehrt Gehorsam und ist ein Beweis oder Erweis unserer Sohnschaft und Kindschaft. Und weißt du, das sind die Opfer, die Gott gefallen, nicht Rindviecher und Lämmer und was weiß ich, nein, begebet eure Leib als ein lebendiges Opfer. Das ist also die Gott gefallen. Opfer. Mein Leben, meine Glieder müssen Gott dienen. Nicht die anderen müssen Gott dienen. Meine Glieder. Mein Körper. Meine Füße. Meine Hände. Meine Zunge. Meine Augen. Mein Herz. Meine Ohren. Leiden bewirkt Herrlichkeit. Und ist so ein Erziehungsmittel. Wenn ich die Krise bewältigt habe, wenn ich sie überstanden habe, dann lache ich drüber. Nach dem Sturm, Herrlichkeit. Leiden ist der einzige völlig reine Gottesdienst. Der Gottesdienst, der Gott gefällt. Leiden. Begebet eure Leiber und besucht die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal. Also nehmt euch der Leidenden an. Seid mitfühlend, einfach mitleiden. Die Witwen und Waisen, die überhaupt nichts haben, von denen du keinen Cent bekommst und so weiter, wo du umsonst dienst. Und das bringt den Feind zum Schweigen. Leiden dient zur Förderung des Evangeliums, zur Verherrlichung Christi. Paulus sagt, meine Drangsal sind eure Ehre. Meine Drangsal. Unser Leiden ist unser Triumph über Satan. Weißt du, und das ist, was uns stark macht. Weißt du, Leiden ist, du bleibst in der Hand Gottes, in der Liebe Gottes. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Verstehst du? Und da wird aufgezählt, hohes, tiefes und. So wie Josef Rakover hier sagte, aus dem Warschauer Ghetto, Gott, du schlägst, kannst schlagen, ruhig, schlag zu. Leiden ist für den Gläubigen das beste Zeugnis, dass er auf dem besten Weg ist zur Gottseligkeit. Puh, danke. Denn alle, die gottselig leben müssen, müssen Verfolgung leiden. So steht es in der Bibel, in meiner Bibel zumindest. Leiden ist die Voraussetzung für die Mitregentschaft eines Tages bei Jesus. Sind Lehren. Also noch einmal, ich weiß nicht, ob du die Botschaft verstanden hast, sei nicht so leidenscheu. Hab keine Angst. Sag, wir gehen da durch. Wir werden schon irgendwie jonglieren. Wir werden irgendwie aufstehen und wir werden irgendwie weitermachen. Wir werden irgendwie durchkommen. Ein Rabbi in einem katholischen Krankenhaus irgendwo in Bayern, der hat sich mit der Krankenschwester angefreundet. Und eines Tages kommt die Schwester ins Zimmer und sieht, das Kreuz ist abgenommen. Da hat das Kreuz der Rabbi ab, der Jude, das Kreuz abgenommen. Dann ist die Diakonisse, die Nonne, aufgeregt und sagt, Rabbi, was hast du gemacht? Was hast du mit dem Kreuz gemacht? Oh, der Rabbi schaut sie an und lächelt und sagt, weißt du, ein leidender Jude reicht aus dem Zimmer. Versteht? Ein leidender Jude reicht aus. Wir leiden. Wir leiden. Wir leiden mit Christus. In Weisheit Kapitel 3, Vers 5 bis 6, das sind Apokryphen, da heißt es, Gott prüft und er prüft, er ist wie ein Goldwäscher und Gott Goldschmelzer oder Silberschmelzer, er schmilzt, er reinigt, er versucht die Schlacken rauszuholen. Das ist Leiden. Und je mehr du leidest, desto edler wirst du. Je mehr der Wein umgeschüttet wird und, desto edler wird er. Und Gott bereitet dich und mich durch Leiden. Stück für Stück kommen wir der Herrlichkeit Gottes näher, ob es passt heute oder nicht. Im Mittelalter, da gab es einen zwölffachen Nutzen. Oder die Leute im Mittelalter haben da so Regeln gehabt, die Pastoren, Priester. Also zwölffachen Nutzen vom Leiden. Leiden läutert die Seele. Also sei nicht leidenscheu, ist meine Botschaft. Leiden erleuchtet das Herz. Leiden beschleunigt den Weg zu Gott. Leiden bringt den Menschen in Erinnerung bei Gott, wenn ein Mensch leidet. Leiden schafft Erhörung der Gebete. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Leiden behütet und nährt unser Herz. Beim Leiden lernen wir Gehorsam. Leiden ist ein Gnadenzeichen. Wir werden Jesus gleichgestaltet. Das ist Leiden. Und unter dem Leiden prägt uns der Meister. Das waren so diese zwölffachen Regeln, was die Leute im Mittelalter gesagt haben. Und die mussten lernen, weil dort starben die Menschen wie die Fliegen weg. Denk nur an die Pest und sonst was. Und sie mussten das verarbeiten. Wie würdest du heute verarbeiten, wenn deine Lieben wie die Pest, wie die Fliegen wegfallen, wegsterben? Und die Kinder gar nicht alt werden? Die Kriege, die Männer werden da geraubt? Deshalb keine Scheu im Leiden. Weißt du, hab keine Angst vor dem, was du leiden wirst, noch wirst. Gott rief Moses aus dem Dornbusch, 2. Mose 3, Vers 4. Weißt du, Gott befand sich in Schmerzen. Steck du mal im Busch, im Dornbusch. Im Dornbusch steckte Gott drin. Und die Kinder Israel, wo waren die? In Ägypten. Und sie schrien auch zu Gott. Sie litten unter Pharao, auch ein Dornbusch. Sie schrien zum Herrn. Gott redet aus dem Dornbusch, aus dem Ort der Schmerzen. Und Gott redet vom Kreuz. Das ist deine Mutter. Vater, vergib ihnen und so weiter. Und du wirst geschmeidig, geprägt vom Meister. Aus dem Dornbusch spricht Gott zu dir, will dir begegnen. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, aber ich möchte dir Mut machen, Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Nämlich, wir haben immer Angst. Ja, was passiert, wenn? Gott ist noch da. Gott hat Israel gesehen, wie sie in Ägypten gelitten hat und um selber hängt er im Dornbusch in der Wüste da, irgendwo in Midian, wo er Moses begegnet. Und er hört das Schreien der Kinder Israel. Gott hört dein Schreien und mein Schreien. Also, unterordnet euch Gott. Und dann widersteht dem Teufel. Und dann kannst du dem Teufel widerstehen. Lass mein Volk gehen. Und dann kämpft der Herr für dich. Dann befreit der Herr dich. Und weißt du auch die Befreiung aus Ägypten. Wunderbar. Mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Aber es gab 10 Plagen vorher. Und ein Teil dieser Plagen mussten die Kinder Israel auch durchmachen. Ich krieg so viele Briefe von Leuten, die sagen, Pastor, was glaubst du? Müssen wir in die Trübsalzeit hinein oder müssen wir nicht? Werden wir vor der Trübsalzeit entrückt oder erst nach der Trübsalzeit oder während der Trübsalzeit? Wie heißt es in der Bibel? Durch große Trübsal muss man ins Reich Gottes gehen. Durch große Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Also mir ist doch egal, ob ich vor der Trübsal, nach der Trübsal oder in der Trübsal oder überhaupt keine Trübsal. Egal wo. Wir müssen einfach durch Nöte dringen. Und es kommt auf den Einzelnen an, was Trübsal ist. Was Trübsal ist. Wenn du abgehärtet und abgebrüht bist, diesen Sachen gegenüber, dann sag mal, ja bitte, dann stehst du da, da muss dir schon Kopf abfallen. Dann kann es Trübsal gewesen sein. Aber so, Finger weg, du hast noch 5, noch 9 Finger, dann noch ein Finger weg, sind nur noch 8. Und dann die Hand weg, der Fuß weg, die Zehen weg und was weiß ich. Weißt du, dann, das macht dir da nichts aus. Du lebst immer noch weiter. In der Bibel heißt es, und manche wurden zersägt. Lies 1. Hebräer 11. Halleluja, Abraham, Moses und die großen Heiligen. Und dann heißt es, und die zweite Hälfte vom Hebräer 11 ist, und sie haben das nicht erlebt. Sie wurden zersägt, sie wurden wilden Tieren vorgeworfen, sie wurden erhängt, sie wurden erschossen, sie wurden, wie viele Tausende von Christen starben und haben das alles durchgemacht. Und weil das ihnen gar nicht so wichtig war. Uns muss das Körperliche, das Irdische, das Menschliche gar nicht so groß und wichtig sein. Wir haben eine himmlische Berufung. Und dann lese ich in meiner Bibel, und das ist, was mich so tröstet, und die Hütte Gottes unter den Menschen, und da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, keine Finsternis, nichts der negativen Sachen sein, was heute so Panik uns verursacht, gar nichts von diesem sein, die Hütte Gottes unter den Menschen, und Gott wird abwischen, alle Tränen, die da Leid tragen, werden getröstet werden. Und das sollte dein Trost sein. Und wir haben 39 Trost-Seligpreisungen im Neuen Testament. 39. Und Hiob hat 39 Kapitel gebraucht, bis er kapiert hat, wie gesegnet er ist. Und er muss mit dem ganzen Zeug, was die Leute da erzählen, sich gar nicht so abgeben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt und dann triumphiert. Und als der Hiob das begriffen hat, hat er sich wieder aufgerichtet, Schweiß abgewischt und hat die Dinge geändert. Bewältige dein Leid. Als die ersten Menschen aus dem Paradies vertrieben worden sind, dann hat Gott eins gesagt, verflucht ist dein Acker, verflucht ist deine Arbeit, verflucht ist alles. Weißt du, wir leben in einer verfluchten Welt. Egal, wo du arbeitest, im Callcenter oder an der Drehbank oder an der Schreibmaschine oder vielleicht auf der Kanzel hier, wo ich predige, egal, wo du bist, im Schweiße deines Angesichts musst du dein Brot essen. Was ist das? Leid, 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 Leid. Was sitzt man da und denkt man und brütet schon als Prediger, denkt man, was soll ich predigen? Herr, was willst du, dass ich sagen soll? Und das alles, was ich sage, das habe ich irgendwo durchlebt oder durchlebe oder werde noch durchleben. Also, was soll's? Und zwar dem Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Du kannst den Fluch überwinden, indem du schwitzt und sagst, na, Ärmel hoch, wir packen's an. Wir gehen da durch, mit Gottes Hilfe. Der Herr ist da, das Kind Gottes hat die Kraft Gottes. Ihr sollt den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet seine Zeugen sein. Also, wir bezeugen Gott. Gott kann's. Gott tut's. Und Gott wird es tun. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir, dass du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist. Und du trägst dir deinen durch, Herr, und du führst dir deinen einen wunderbaren Weg. Der Herr ist mein Hirte. Und da heißt es dort weiter, und er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, und dass du immer bei uns bist, und wenn 1000 auf der Seite und 10.000 auf der anderen Seite fallen, Herr, ich weiß, dass du uns trägst, und dennoch bleibe ich stets an dir. Oh Gott, wir haben so viele Zeugen in der Geschichte, Menschen, die haben alles aufgegeben, wurde alles genommen, haben alles verloren, aber sie haben dich nicht verloren. Und Herr, wenn wir dich nicht verlieren, wir werden alles schaffen. Wir werden wieder hochkommen, weil du bist der Segensträger. Wenn wir dich haben, dann können wir über die Mauern springen, über die ganzen Hindernisse, über die ganzen Probleme, über die ganzen Schwierigkeiten. Mit dir meistern wir das Leben. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Und wie du warst vor langer Zeit, Herr, so bleibst du in Ewigkeit. Können wir Amen sagen? Amen. Gott segne uns und Gott stärke uns. Und wenn irgendjemand leidet, der soll Psalmen singen. Fang an, irgendeinen Psalm zu singen. Ja, du solltest Psalmen anfangen zu singen, wenn du leidest. Und wenn du krank bist, du solltest Älteste rufen und so weiter. Aber wenn du leidest, du solltest Psalmen singen. Nimm das Kirchenliederbuch, und die alten Liederbücher haben noch einiges in sich. Vielleicht hast du noch von Oma so ein Buch irgendwo zu Hause. Lies es und fang an, großer Gott, oder oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Und da gibt es so viele herrliche Lieder. Fang an, die zu jubilieren, auch wenn du nicht singen kannst. Sing deine eigene Melodie. Weißt du, früher gab es so Liederbücher, da... Ich habe noch zu Hause der Text, aber eigene Melodie. Verstehst? Weißt du, was heißt? Die haben ihre eigenen Noten, aber richtig übersetzt heißt eigene Melodie. Sing deine eigene Melodie. Wir haben hier einen lieben Bruder mal vor Jahren gehabt, Paul Wunderli, und der hat Psalmen bei uns immer gesungen. Kennt ihr noch den Paul? Nee, aber der, oh, du kennst. Der hat einfach gesagt, ich habe heute einen Psalm. Und dann hat er einen Psalm genommen und hat er gesungen. Einfach singend Worte Gottes sprechen. Wenn du die Worte singst, das geht viel tiefer ins Herz. Geht viel tiefer. Fang an zu singen Gottes Worte. Der Herr ist mein Hirte. Und dann singst du weiter. Finde deine Worte oder egal welche Worte. Du kannst singen. Weißt du, deine eigene Melodie, jeder Mensch kann das, wenn er vor dem Herrn steht. Du kannst singen. Du kannst singen. Du kannst singen. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und vielleicht kannst du gar nicht mehr singen. Dir ist die Stimme verschlagen durch die Trübsel und durchs Leiden und so weiter. Deine Stimmbänder sind kaputt. Aber da kannst du sagen, Glory, Glory, Glory. Du kannst Gott loben und preisen. Das wollen wir tun. Wir singen einen Chorus noch und nehmen auch unsere Gaben auf. Der Herr möge alle, die leiden, stark machen.